Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wir in Deutschland sind sogar die Vorreiter an der idiotischen Energiepolitik. Wir wollen Energieverbrauch reduzieren, das können wir gerne machen, dann wandert die Industrie eben entsprechend ab und wir haben weniger Wohlstand. Full stop. Ich meine ganz ehrlich, es ist ein Hammer, wenn der Bundesrechnungshof sagt, aber bis 2026 wird jeder dritte Euro, den der Bund ausgibt, auch Pump sein. Das zeigt doch nur, dass die Politik eben mit Geld nicht umgehen kann. Der Glaube, der Staat wäre die Lösung. Aber der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist zunehmend das Problem. Sag mal, wo kommt das denn her? Das ist ja Planwirtschaft pur. Weil die alle an den Trüben sind, die wollen die Subventionen weiter kassieren. Aus Sicht DDR 2.0, es läuft.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast, den ihr euch schon lange gewünscht habt. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes und macht wirklich den genialen Podcast Beyond the Obvious. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Stelter.
Hallo Herr Lochner, danke für die Einladung.
Herr Stelter, schön, dass wir wieder sprechen. Wir haben ja leider sehr viele unangenehme, ärgerliche Themen. Und mir ist bei der Recherche eine Sache untergekommen. Das haben Sie schon 2019 geschrieben, auf dem Weg in die DDR 2.0. Das ist jetzt schon über 6 Jahre her. Ja, wo stehen wir? Sind wir bereits angekommen oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, wir sind auf gutem Kurs, würde ich mal sagen. Also wenn Sie jetzt so anschauen, beispielsweise, was diskutiert wird in Berlin, wo die Linkspartei, die Grünen und die SPD sich ein Wegrennen dahingehend liefern in der bevorstehenden Wahl da zum Abgeordnetenhaus, wer am meisten in den Wohnungsmarkt eingreift durch Mietendeckel, Quoten für Sozialbedürftige, Quoten für Wohnungen, die man quasi billiger vermieten soll als Vermieter, etc. Investitionsvorgaben, wenn nicht ausreichend investiert, obwohl er kein Geld verdient mit den Wohnungen, soll dann entsprechend bestraft werden. Ein Landesamt soll geschaffen werden für Überwachung, ob denn die Vermieter sich auch richtig verhalten. Ja gut, ich meine, es gibt eigentlich sowas wie Vertragsfreiheit in Deutschland, aber scheinbar dann doch nicht. Jetzt kann man sagen, ja, das wird dann wieder von irgendwelchen Verfassungsgerichten gestoppt werden, da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, davon ab, wer im Verfassungsgericht sitzt. Aber in Summe würde ich sagen, das ist schon auf Kurs. Und dann ansonsten, was wir auch haben, was auf Kurs ist, was ich mir in dem Maße damals nicht habe vorstellen können, ist natürlich die ganze Frage, dass wir dann eine Politik haben, die im Prinzip zwei Dinge macht. Sie kaschiert die Folgen früherer Fehlentscheidungen, indem sie Geld drauf kippt. Also Stichwort Energiewende, da wird jetzt im Prinzip Geld drauf gekippt, damit man das nicht sieht. Oder die erneuerbaren Energieumlage wird aus einer Steuer bezahlt. Herr Habeck meinte, der Staat zahlt das. Ja, schöner Witz, ich meine, der zahlt, der Staat nimmt es uns weg oder er leiht sich das Geld. Also da sieht man das und zum anderen sehen wir es ja aktuell. Ich meine, Deutschland hat unstrittig viele der Probleme, die ich auch im 2018 in meinem Buch Das Märchen im reichen Land beschrieben habe, sind jetzt wirklich so offensichtlich, dass jeder sieht. Und man müsste reformieren. Stattdessen diskutieren wir eigentlich Tag ein, Tag aus mehr Umverteilung, dass die Reichen nicht genug Beitrag leisten. Und das, als wäre das die Lösung der Probleme. Und wenn dann Heidi Reicheneck halt eine der top-beliebtesten Politikerinnen ist, dann würde ich sagen, aus Sicht DDR 2.0, es läuft.
Es läuft leider. Und wir wollen es besser machen oder deswegen diskutieren wir auch. Sie machen das ja mit Ulf Poschert auch. Make Economy Great Again, kann ich auch nur empfehlen, den Podcast. Wir wollen ja die Wirtschaft wieder nach vorne bringen. Und Leute, wenn ihr solche Gäste schätzt, wenn euch solche Interviews gefallen, könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren, um sowas nicht mehr zu verpassen. Sie haben vor kurzem gesagt, keine Hoffnung auf einen Reformherbst. Ich finde es ja auch erstaunlich, die Wirtschaftsbosse haben jetzt vor ein paar Tagen Alarm geschlagen im Kanzleramt und der Kanzler war überrascht von der Heftigkeit. Warum haben Sie keine Hoffnung? Warum ist der Kanzler überrascht? Also haben es die Politiker nicht kapiert oder was ist da los? Also man kann sich's nicht mehr erklären, oder?
Ja gut, ich meine, wenn wir ein kurzes Gespräch machen wollen, sage ich Ihnen genau. Das ist es. Ich meine, da fällt mir auch nichts ein. Ich meine, was soll man dazu sagen? Ich meine, die, wann immer Sie in der deutschen Wirtschaft unterwegs sind, diskutieren Leute über Standortverlagerungen und Auswandern. Wenn Sie, das Feedback, was ich bekomme von meinen Hörern beim Podcast, ist gerade bei den Jüngeren, ist immer die Frage, wohin? Nicht überhaupt die Frage, soll ich nicht bleiben, sondern eher die Frage, ich habe beschlossen, was halten Sie vor in der Schweiz oder Singapur oder Hongkong oder Südamerika oder USA? Großbritannien, also ganzen Fragen sind im Raum, also nichts, das will ich sagen, dass es überall besser ist. Um Gottes Willen ist es nicht, sonst wären ja schon viel mehr Leute gegangen. Aber ich bin ratlos und es ist schade, weil ich glaube, die Zuseher ihres Videos hier möchten ja ganz gerne eigentlich gute Laune haben nach diesem Video. Und insofern bin ich, glaube ich, der falsche Gast, weil ich persönlich, es ist so, wir wissen die ganzen Themen. Es ist eigentlich langweilig. Also ich finde es langweilig, Sie finden es langweilig, die Hörer finden es langweilig. Wir haben einen demografischen Wandel, für den müsste man vorsorgen, hat man nicht getan. Die Menschen werden älter, super. Wenn sie dann älter wird, muss man auch einen größeren, auch einen gewissen Anteil auch länger arbeiten. Wollen wir nicht, weil es unpopulär ist. Das heißt, wir wollen hier mit 63 in Rente gehen. Wir haben gleichzeitig, erhebliche Probleme bezüglich des Nachwuchses. Wir haben zu wenig Kinder. Erste Nachricht. Zweite Nachricht ist, wir bilden die zunehmend schlechter aus. Ich meine, Sie kennen das. Wir haben zwar eine Flut an Einsabituren, aber die PISA-Studien sind immer ein anderes Signal. Wir haben 95% der Vierklässler, die nicht lesen, rechnen, schreiben können, wo die Autoren der IQ-Studie sagen, diese Kinder, weil die jetzt schon fest, sie werden keine erfolgreiche Schulkarriere absolvieren. Wir haben einen erschreckenden Anstieg der sogenannten funktionellen Analphabeten. Das heißt, Erwachsene, die in der Lage sind, sage ich jetzt mal flapsig, bei McDonald's die Karte zu lesen, aber auch nicht mehr. Wir haben einen Verfall der Infrastruktur, da wurden jetzt die Schulden Milliarden genehmigt und wir sehen, dass die Regierung schaffelt, im Prinzip reduziert die Investitionen im Kernhaushalt, schiebt sie Sondervermögen, damit sie im Kernhaushalt weiterhin ihre Klientelpolitik machen können, sei es für Mütterrente, Mehrwertsteuer für die Gastronomie und was weiß ich. Und die im Prinzip immer sagt, ja, wir wollen reformieren, machen aber nichts. Die Bürokratie ist ein bekanntes Thema, die Digitalisierung ist ein bekanntes Thema. Wir wissen das alles. Wir wissen es nicht seit heute, wir wissen es seit locker 10 Jahren. Und passiert ist nichts. Und das kann man sagen, mir wird immer vorgeworfen, ich kritisiere dann die Politik und ich würde zur Politikverdrossenheit beitragen. Also ich persönlich bin verdrossen. Vielleicht ist es auch so, dass ja, die, das dass wir, was wir alle, ich, so, alle, wir alle ne? Schuld daran sind. Ich meine, wir wählen die Parteien, wir nehmen das hin, wir machen keinen Druck auf, wir wollen angeblich dann keine Reformen. Und die Medien diskutieren es halt nicht. In Medien wird halt eben über Umverteilung gesprochen, als wäre das die Lösung nach dem Motto, lasst es den Reichen wegnehmen, alle Probleme gelöst. Wer das glaubt, da frage ich mich immer, ich weiß nicht, was der raucht, würde ich auch gerne rauchen. Also Spaß beiseite. Die sehen mich sehr, sehr traurig, weil ich einfach schade finde, was mit dem Land passiert. Vielleicht noch eine Anmerkung, was ich damals in dem Maße nicht vorhergesehen habe. Also ich habe schon gesehen damals, dass wir massiv an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Ich habe auch damals, glaube ich, schon gesagt, dass der Umbruch Richtung Elektromobilität, die ganzen Themen, das natürlich unsere Kernindustrien gefährdet. Was ich nicht in dem Maße erwartet habe, ist, wie schnell und wie dramatisch China aufholt. China ist nicht mehr nur billig, sondern China ist einfach technisch gut. Das konnten Sie bei der IAA beobachten, bei den Autos, die aus China kamen. Das sehen die Maschinenanlagenbauer zunehmend. Also China ist in vielen Bereichen gleichwertig, in einigen Bereichen technologisch voraus, macht das günstiger und macht unsere Industrie auf den Weltmärkten massiv zu schaffen. Wir schließen uns gleichzeitig ins Knie mit Energiewende, mit hohen Energiekosten, Bürokratie und so weiter. Das heißt, was wir gerade erleben, ist im Prinzip, einige nennen das China-Schock 2.0. Wir hatten China-Schock 1.0, das ist, wo vor allem die USA massiv an Arbeitsplätzen im Industriebereich verloren haben, was ein Grund dafür ist, dass Donald Trump überhaupt gewählt wurde. Und wir holen das jetzt nach. Und das ist einfach so dramatisch und so furchtbar. Da müsste man eigentlich sagen, was können wir alles tun, um die Rahmenbedingungen für unsere Industrie so zu verbessern, dass sie eine Chance hat im Wettbewerb. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Stattdessen diskutieren wir irgendwelche anderen Themen.
Lassen Sie uns darüber sprechen, weil, Stelter, ich verstehe Ihren Verdruss. Ich meine, wir sind, was heißt alle, aber alle, die sich damit auseinandersetzen, die jetzt vielleicht liberal sind, die Wirtschaft nach vorne bringen wollen. Ich glaube, da ist sehr viel Frust. Das ist ja auch verständlich, aber wir machen ja genau hier das, was wir machen können. Und ich glaube schon, gerade Ihre Stimme, Ulf Poschert und Konsorten, dass das schon wichtig ist und dass wir eben auch dann die Lösungen oder die Möglichkeiten anbieten müssen, damit sie erstmal ins Gespräch kommen, auch wenn das, ich weiß, noch ein sehr weiter Weg ist. Was können wir denn tun? Weil ich habe manchmal schon das Gefühl, es sind so Scheindiskussionen, dann heißt jetzt, ja gut, das Verbrenner aus war schuld, aber Sie haben es ja gerade beschrieben, die Chinesen machen halt sehr viel richtig, kommen da mit Wucht, natürlich wird das auch noch durchsubventioniert, dann ist es natürlich in der Diktatur auch einfacher, dann Sachen nach vorne zu bringen. Also ist jetzt das Verbrenner aus, wenn das weg ist, ist das jetzt wirklich unsere Rettung? Müssen wir denn nicht viel tiefer ran? Weil Sie haben es ja gerade beschrieben, die Chinesen kommen da wirklich mit Macht. Und wenn wir jetzt einfach das Verbrenner aus wieder wegmachen, dann werden auch nicht alle Probleme gelöst sein, oder? Was müssen wir tun?
Also richtig, aber sozusagen, ich war nie für Verbrenner aus, aber aus grundlegenden Überzeugungen, weil ich nicht dafür bin, dass der Staat irgendwas vorgibt. So. Wir müssen natürlich sehen, Sie haben gesagt, die Chinesen mit Subventionen, ja, das stimmt, aber es ist nicht die ganze Erklärung. Die Chinesen haben schon sehr geschickt gemacht. Also wir haben gesagt, in Europa, oh, wir stellen auf Elektro um. Und da muss man wissen, ich habe das ein paar Mal schon erklärt, aber ich erkläre es gerne hier nochmal, wenn die Vaters Leute nicht den Podcast hören. Im Prinzip ist es doch so, wenn Sie in eine Industrie rein wollen als neuer Wettbewerber, ist es extrem schwer. Die Industrie ist etabliert, die Industrie hat die Struktur, die Technologie, die Vertrieb, den Markennamen, hat alles. Also bei Verbrennermotoren wäre es völlig unmöglich gewesen, den deutschen Vorsprung irgendwie aufzuholen. Selbst wenn man aufgeholt hätte, wäre es nicht glaubhaft gewesen. Es wissen wir aber, es gibt sozusagen Umbrüche in Industrien. Es gibt quasi kontinuierliche Veränderungen. Also mein Beispiel ist immer, was ich vom Vergaser auf den Einspritzer, die Älteren mögen sich erinnern. Also ein technologischer Sprung, aber ein technologischer Sprung innerhalb der Industrie, das haben alle mitgemacht, mit mehr oder weniger Verzögerung. Auf Elektro ist ein Strukturbruch, weil alles das, was bis jetzt erfolgreich war, Motor, Getriebe, alle ganzen Themen, sind kein Wettbewerbsfaktor mehr. Es gibt die Batterie. Punkt. So, und das war eine einmalige Chance, eine Industrie, die quasi fest in den Händen war, der Deutschen, vor allem premiummäßig in den Händen war, die aufzurollen. Und als die EU gesagt hat, wir stellen dieses oben, hätte man sagen müssen, okay, wir gefährden einen der wichtigen Stützen der europäischen Wirtschaft, nicht der deutschen. Und man hätte sagen müssen, wir müssen uns die Rohstoffe suchen, sichern für die Batteriefertigung. Wir müssen Batteriefertigungskapazitäten aufbauen. Wir müssen Fähigkeiten haben, Batteriefertigung. Müssen Sie wissen, Batteriefertigung ist sehr energieintensiv. Das heißt, ein Standort von Energiekosten ist schon mal benachteiligt. Das haben wir alles nicht gemacht. Die Chinesen haben es gemacht. Die haben die Batterieforschung intensiviert. Die haben die Materialien sich gesichert. Die haben die Wertschöpfungskette sich gesichert. Dann haben sie gesagt, oh, wir wollen ein Elektroauto haben. Dann haben sie im Prinzip den Markt geschaffen, sind von Nachfrage, dem Motto, der Staat kauft das. Haben auch Subventionen gegeben, haben aber vor allem einen Wettbewerb zugelassen. Die haben ja auch Tesla subventioniert. Die haben nichts mehr Chinesen subventioniert. Haben einen Wettbewerb zugelassen, lernt voneinander, geht mit Tesla in Wettbewerb. Und das haben sie gemacht und haben dann in diesen vielen verschiedenen Firmen einfach einen Innovationswettlauf gehabt, mit dem Ergebnis, dass sie jetzt nach Aussagen von VW-Leuten, wenn ich gesprochen habe, ungefähr 3 Jahre Vorsprung haben. So. Das ist jetzt Geschichte, das ist Water under the Bridge. Das können wir sagen, okay, Verbrennerverbot, wie gesagt, die deutsche Automobilindustrie verdient das Geld über Verbrenner. Mit Elektro ist es sehr schwer. Die brauchen das Geld, aber aus dem Verbrauch der Verbrenner, um den Umstieg überhaupt zu schaffen. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt zu tun mit einer politisch übers Knie gebrochenen Transformation. Wahrscheinlich wäre das ein Wirbelkommen Elektroauto. Aber weil es jetzt übers Knie gebrochen würde, haben wir nicht mehr die Rahmenbedingungen geschaffen. Wir hätten damals sagen müssen, wir schaffen die Rahmenbedingungen. Wir machen da was. Machen wir nicht. Frau Merkel hat damals gesagt, schon vor Jahren, also Spiegel zu lesen, sie sieht schwarz für deutsche Automobilindustrie. Da sage ich natürlich, liebe Frau Merkel, Sie waren Kanzlerin. Ich meine, einfach zu sagen, oh, boah, die Schlüsselindustrie geht den Bach runter, ich sehe schwarz und setze es. Das genügt mir nicht. Sie hätte ja auch sagen können, was kann ich tun, bis zu verhindern, Rahmenbedingungen haben wir nicht gemacht. Und deshalb ist dieser Umbruch so schlimm. Also wie gesagt, der Verbrennerverbot, jetzt ist das meines Erachtens zu spät. Es wird nichts mehr daran ändern. Glaube ich, dass es in 2035 die Möglichkeit geben wird, irgendwie mit anderen Treibstoffen, was weiß ich, kann sein, kann auch nicht sein. Da rechnet man wieder vor, dass sie sich rechnen. Das ist alles müßig, das soll der Markt entscheiden, das soll nicht irgendwie Politiker entscheiden. Denn gleichzeitig haben wir in der EU eine massive Politik gefahren der Energieverteuerung. Das ist ein besserer Wettbewerbsnachteil. Das war völlig unabhängig jetzt von Sanktionen gegen Russland. Und wir in Deutschland sind sogar die Vorreiter an der idiotischen Energiepolitik. Und damit hast du im Prinzip eine wichtige Stütze weggenommen. Im Prinzip ist es ganz einfach. Was macht Wohlstand? Wohlstand macht, dass möglichst viele Leute arbeiten. Das haben wir, das stimmt schon noch. Aber die Erwerbsbevölkerung beginnt jetzt zu schrumpfen, wenn die Boomer in die Rente gehen. Der zweite Punkt ist, wie produktiv sind diese Leute? Das hat was zu tun mit, wie innovativ, wie gut ist die Schulbildung, haben wir schon kurz angesprochen, nimmt alles ab. Und die Frage der Kapitalausstattung. Wie haben die Firmen und wie investiert der Staat? Die Infrastruktur fällt auseinander in Deutschland und auch schon seit Jahren investieren die Firmen nicht mehr gerne in Deutschland. Das heißt, der Kapitalstock veraltert, schlecht für Produktivitätszuwächse. Und der dritte Punkt ist bei Produktivität natürlich immer der Energieeinsatz. Weil letztlich ist es so, wenn Sie die letzten 200 Jahre anschauen, der ganze Zuwachs am Wohlstand geht einher mit einem immer größeren Einsatz an Energie. Und wenn man dann sagt, wir koppeln uns davon ab, wir wollen weniger Energie verbrauchen, heißt es dann klar, wir wollen weniger Wohlstand haben. Es gibt eine 1-zu-1-Korrelation zwischen Energieeinsatz und Wohlstand, Klammer auf, nicht CO2-Ausstoß. Die Franzosen bauen uns ja vor, man kann Energie auch CO2-frei erzeugen. Haben wir beschlossen, dass wir es nicht wollen. Auf jeden Fall ist es aber so, Energie ist mit Wohlstand korreliert. Wir wollen Energieverbrauch reduzieren. Das können wir gerne machen. Dann wandert die Industrie eben entsprechend ab und wir haben weniger Wohlstand. Full stop. Das ist die Situation, in der wir sind. Jetzt könnte man sagen, wir machen eine rationale Politik. Mit der Ampel war das nicht möglich, weil die Grünen haben ja es geschafft, sogar noch in der größten Krise Atomkraftwerke auszuschalten. Da war die Hoffnung, dass die Wahl jetzt dazu führt, dass im Prinzip eine bessere Politik kommt. Die Union hat bereits quasi im Wahlprogramm schon abgeschwächt einige Dinge, die vorher im Bundesprogramm drin waren. Zum Beispiel das Thema Atomenergie ist dann quasi schon zur SPD gegangen. Aber das Thema nehmen wir es gar nicht mehr auf. Und jetzt sind wir in der Situation, wo sie sich die Taschen vollgestopft haben. Die SPD denkt, ist doch super, wir haben jetzt viele Kreditmöglichkeiten und wir werden die Schuldenbremse sowieso komplett schleifen. Dann können wir noch mehr Schulden machen, brauchen wir nicht zu reformieren. Die Union redet viel von Reformen, will sie aber eigentlich auch nicht machen, der Arbeitnehmerflügel zumindest. Und Herr Merz ist jetzt Kanzler, das ist, glaube ich, das, was er eigentlich wollte. Klar wollte er das, ist ja nicht verwerflich, wer will nicht gern Kanzler sein. Aber das, was er machen wollte als Reform, kommt nicht. Und damit steuern wir meines Erachtens auch ein Szenario zu, um es mal kurz zu sagen, wo wir nächsten paar Jahre weitere wirtschaftliche Stagnation haben, den zunehmenden Verlust der Industriearbeitsplätzen, die wechseln, kommen auch nicht mehr zurück. Das wird nicht so richtig in den Zahlen sichtbar sein, weil dann geht man in Frührente und sowas, das wird irgendwie kaschiert werden. Die Verteilungskonflikte nehmen zu. Beim Monitor machen sie, öffentlich Rundfunk machen sie rund um diese Ursendungen gegen die Reichen, nach dem Motto, wir müssen eigentlich mal die Steuern erhöhen, die Probleme zu lösen. Und bei der nächsten Wahl kriegen wir dann einen Bundestag mit einer, wo die sogenannte demokratische Mitte keine Mehrheit mehr hat, sondern Linkspartei und AfD sind dann die stärksten Summe. Und dann haben wir die Situation wie in Frankreich, dass gar nichts mehr geht. Darauf laufen wir hinaus. Ist ein schönes Szenario? Ich finde nein. Ich finde es schade fürs Land.
Ja,
ich finde
eine Unregierbarkeit dann auch in gewisser Weise.
Ja, also gut, aber jetzt kann man natürlich sagen, aber jetzt ist die Regierbarkeit da, es wird nicht regiert, oder? Ich meine, was ist ja, jetzt könnte man ja regieren, aber nein, wir wollen nicht und sozial. Und der Eier,
da wäre. Dazu eine Frage, weil das brennt, glaube ich, nicht nur mir auf den Nägeln, sondern so vielen Zuschauern. Was hält denn die CDU auf? Also Merz ist jetzt Kanzler, jetzt ist er der unbeliebteste Kanzler, die Umfragewerte sinken eigentlich täglich, die SPD ist auch im Keller. Also man hat ja eigentlich gerade nichts mehr zu verlieren. Also man hat das Gefühl, es ist eh wurscht, was die jetzt machen, der Zug ist abgefahren. Also wenn ich schon so unbeliebt bin, dann habe ich doch eigentlich mal gute Voraussetzungen zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich mal Reformen, weil dann gewinnt man vielleicht die zurück, die sagen, okay, jetzt wird endlich mal was gemacht. Also was hindert die CDU oder Union denn? Ist es die SPD? Ist es das eigene Unvermögen? Ich glaube, das kapieren die Leute einfach nicht.
Ich kapiere es auch nicht. Da müssen die Politikwissenschaftler einladen oder sowas. Also mich nicht. Ich bin ja nur ein Ökonom. Aber ich muss dazu sagen, es ist nicht rational. Alle Studien zeigen, wenn du Reform machen willst, mach sie gleich am Anfang. Gleich am Anfang deiner Regierungszeit, nicht gegen Ende. Was sie machen, ist, sie setzen Kommissionen ein, gegen Ende irgendwelche Vorschläge machen sollen, die sie eh nicht mehr umsetzen. Ich glaube, die bittere Wahrheit ist einfach, das Sondervermögen führt zu so einem Effekt. Sie kennen das ja. Sie haben plötzlich die Taschen voller Geld. Das ist vielleicht auch pump, aber Sie haben plötzlich ein paar hundert Euro in der Tasche und Sie gehen in den Supermarkt oder Sie gehen ins Kaufhaus. Dann, jetzt haben wir das Geld. Und dem Wort, dann kann man es ja auch ein bisschen, dann ist so ein Effekt des Ausgebens da, obwohl Sie eigentlich wissen, eigentlich haben wir es ja nicht, eigentlich ist ja nur geliehen. So ein Liquiditätseffekt, so richtig so ein Reichtumseffekt, den haben wir halt jetzt. Und deshalb glauben Sie, die können jetzt einfach so weitermachen. Ich meine, ganz ehrlich, es ist ein Hammer, wenn der Bundesrechnungshof sagt, ich glaube, 2026 wird jeder dritte Euro, den der Bund ausgibt, auch pump sein, dass es nicht nachhaltig ist. Ich meine, die haben Sondervermögen, die haben eine zulässige Verschuldungskapazität, geben jetzt Schuldenbremse ohnehin und selbst dann haben sie noch 30 Milliarden Lücke nächstes Jahr, auch immer 70 Milliarden kumuliert bis 2029. Das zeigt doch nur, dass die Politik eben mit Geld nicht umgehen kann. Das können Sie mir vorwerfen. Ich hätte ja auch gesprochen für Schulden. Ich weiß, du hast es bei Ihnen gemacht, aber ich habe es definitiv gemacht. Ich war immer für eine Reform der Schuldenbremse.
Sie haben immer gesagt, es ist dumm zu sparen, wenn die anderen auch nicht sparen. Also
es ist dumm zu sparen.
Und wir müssen ja investieren.
Richtig. Es
also
ist
wir haben
dumm
ja viele
ganz genau. Nur meine Reihenfolge war ja, wir reformieren. Wir machen dann Schulden zum Steuern, Abgaben senken. Erstens, zweitens für Sondervermögen. Die Sondervermögen sollten dann aber von externen professionellen Managern verwaltet werden und nicht vom Staat. So, und damit effiziente Mittelverwendung sichergestellt ist, die Politik nicht rumfurcht. Stattdessen haben wir bekommen keine Reform, ein Verschiebebahnhof zwischen normalem Haushalt und Sondervermögen. Und von Steuersenkung redet eh keiner, sondern Herr Klingbeil jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, redet ja davon, dass die Steuern erhöhen. Frage ich mich, klar, wenn das Land in Bach runtergeht, dann macht den Staat noch fetter. Dann müsste der Staat dringend bei sich sparen. Könnte es auch, aber das ist die Situation. Also vor dem Hintergrund, ich weiß es nicht. Ich bin kein Politiker. Aus gutem Grunde bin ich kein Politiker. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht gewählt worden. Aber wir müssen einfach eins sehen. Hier wird quasi, freut man sich, dass man nicht sparen muss momentan. Haut das Geld raus, hofft auf ein Wunder. Das Wirtschaftswachstum soll irgendwo herkommen. Ich wüsste nicht, woher. Es ist.
Herr Stelter, machen wir doch mal die Kettensäge. Was kann denn weg? Sie haben gerade gesagt, der Staat müsste sparen. Gehen wir es doch mal durch. Sachen zum Beispiel, es ist ja faszinierend, wenn man sich das Arbeitsamt anschaut, was da quasi Geld ausgegeben wird, wie viele Leute da beschäftigt werden, dafür, dass dann im Endeffekt eine Witznummer.
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ich glaube, wie viel waren es? 85.000, die, glaube ich, pro Jahr vermittelt werden. Wenn man sich das mal ausrechnet, wäre es billiger zu sagen, okay, man gibt den allen Arbeitslosen Geld und macht das Arbeitsamt dicht. Also das sind ja alles absurde Vorgänge. Also was kann denn weg? Arbeitsamt, NGOs, Entwicklungshilfe, Ministerien, also was würden Sie konkret machen?
Wo sagen, ja, gut. Da kann also interessant, Sie haben einen guten Punkt, mit dem Arbeitsamt haben Sie einen guten Punkt, in der Tat, die Arbeitslosigkeit hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken und die Mitarbeiter in der Arbeitsagentur sind deutlich gewachsen. Das ist ein total faszinierendes Thema, also da haben Sie vollkommen recht. Also ich habe die Zahlen, jetzt hätte ich es gewusst, dass Sie konkrete Zahlen haben, weil ich meine Präsentation aufgemacht habe. Aber im Prinzip ist es so, ich sage mal ein Beispiel, wenn wir die Sozialausgaben auf das Niveau von 2019 drücken würden, und zwar relativ zum Bruttoinlandsprodukt, also da haben wir schon Inflationseffekte mit drin, das würde schon 20 Milliarden bringen. Wenn wir auf das Niveau von 2000 gehen würden, wiederum relativ, das heißt, es ist nominal sehr viel höher, würden weitere 20 Milliarden. Subventionen. Wir haben die Ampel hat die Subventionen massiv nach oben getrieben. Und zwar schon, es ist sie in diesem offiziellen Haushalt und dann eben in den Sondervermögen. Also im Klimatransformationsfonds, das waren ja auch, das ist ja auch Geld. Das ist ja ein Attackenspieler direkt der Politik, weil letztlich ist es ja so, ob es nur Haushalt ist oder Sondervermögen, ist das Schulden. Ich meine, das ist doch völlig egal, ja. Aber gut, wenn Sie es zusammenrechnen, dann kann man schon mal sagen, wenn wir auf das Niveau gehen würden, bei den Subventionen relativ zum Bruttoinlandsprodukt von 2015, würde es 60 Milliarden sparen. Danach können wir selbstverständlich weniger für NGOs, das bringt ein paar Milliarden. Weniger zur Auslandentwicklungshilfe bringt ein paar Milliarden. Sofort den Staat kleiner machen bringt ein paar Milliarden. Also es sind ganz viele Hebel, wo man ansetzen könnte. Ich glaube, ich habe eine Rechnung gemacht, ich könnte locker über 100 Milliarden sparen. Warum könnte ich das locker machen? Weil ich natürlich nicht den politischen Druck bekomme von den Empfängern, die da alle schreien würden. Aber im Prinzip, das Potenzial wäre da. Und dann müssen wir auch an die Bürokratie rangehen. Und wissen Sie, dieses Bürokratie, und dann machen wir ein bisschen was, das ist alles Quatsch. Die Bürokratie bauen Sie nur ab, wenn der Staat sich zurücknimmt. Das heißt, Sie müssen ganze Regelungspakete wegfallen lassen. Sie müssen aber sagen, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Wir machen das Gesetz einfacher. Wir schaffen Gesetze ab. Ich meine, ich habe mit Paul Kircher von meinem Podcast gesprochen. Der hat ja ein Bundesgesetzbuch ausgearbeitet, was irgendwie so dünne ist, wo im Prinzip die ganzen Ausnahmen alle rausfallen, also wo sie nicht mehr ihre Essensquittung von mit dem sie mit ihrer Frau oder ihrer Freundin essen waren. Dann irgendeinen Namen raufschreiben, im Motto mit Stelter getrocknet fürs Vorgespräch, damit sie die 5,50 Euro für die Pizza absetzen können. Ja, genau. Diesen ganzen Scheiß einfach rauszunehmen, spart den Raum. Würde auch das Finanzamt leichter machen, wenn die steuerlich einfach wäre, würde die Steuerberater arbeitslos machen, who cares, wäre aber ein teures, gerechteres System und einfacher. In diese Richtung müssen wir denken. Die Politik redet immer von Bürokratie, Abbau und schafft neue Gesetze. Und glaubt, sie kann alles steuern. Sie haben angefangen mit meinem Beispiel von der DDR 2.0. Was war das Problem bei der DDR 2.0? Das ist dieses Thema, der Glaube, der Staat wäre die Lösung. Aber der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist zunehmend das Problem. Und der glaubt, dass Politiker, und sei es jetzt die Frau Reiche oder Herr Habeck oder Herr Altmaier, um die Wirtschaftsminister zu nennen, dass die jetzt besser in der Lage sind als der Markt, als Sie und ich zu entscheiden, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, ist doch einfach totally crazy. Selbst wenn die smart wären, Sie haben gar nicht das ganze Wissen, was wir, die hunderte von Millionen,
ja, in Deutschland, 18 Millionen Menschen in Deutschland,
aber die Millionen von Menschen, die jeden Tag Entscheidungen treffen, die sich das für Verbrenner entscheiden, für Elektro entscheiden, für Hybrid entscheiden, für ein Haus entscheiden, für eine Wohnung entscheiden, für Solar, diese ganzen Entscheidungen, ja, die wissen, was sie machen wollen. Das ist viel, viel überlegener. Warum hat die Planwirtschaft nicht funktioniert? Warum waren war die DDR bei Trabis geblieben und wir fuhren währenddessen schon 8-Zylinder BMW? Hm? Warum? Einfach deshalb, weil der Markt besser entscheidet. Die Planwirtschaft sagt einfach so, wir brauchen nächstes Jahr wieder 5.000 Trabis, kriegen wir nie hin. So, das ist und wir haben aber, das ist, warum ist die Union noch so falsch? Der Altmaier war der erste Planwirtschaftler. Ich meine, ich habe immer dabei, der Altmaier hat gemeint, er würde sektorale Klimaziele und Wirtschaftssektorziele vorgeben und jährlich kontrollieren, würde quasi stünde eher für Klimaschutz und Wirtschaftswachstum. Wo man sich die Frage stellt, sag mal, wo kommt das denn her? Das ist ja Planwirtschaft pur. Gut, dann wurde der Ludwig Erhard, wurde dann von dem, die Büste wurde vom Eigentümern abgeholt, als Habeck dann im Wirtschaftsministerium war, weil der Habeck es nochmal pointierter weitergemacht hat. Und jetzt Frau Reiche, schauen Sie, Frau Reiche macht, ist so ketzerisch und fragt, ob denn die Energiewende unter Umständen, unter kleinere Konjunkturen braucht. Riesen Aufstand bei allen. Ja, warum gab es einen Aufstand? Weil die alle an den Trögen sind. Die wollen die Subventionen weiter kassieren. Die wollen weiter. Es geht ja nicht um Klimaschutz. Da geht es darum, dass ich Geld damit verdienen kann. Wenn ich bestimmte Dinge einspeise, ist es ein super Geschäft. So. Und ich meine, wie lange wir glauben, dass der Staat, dass dieses Personal, was wir auch da haben, in der Lage ist, Deutschland besser zu managen als wir Bürger selber, sagen können Sie, ist es DDR 2.0. Und da wird auch so enden. Das Problem mit der Unterschied zwischen DDR 2.0 ist nur, dass wenn wir pleite sind, gibt es kein Westdeutschland mehr, was dann hinterher uns hilft, wieder also zu Potte zu kommen.
Aber Herr Stetter, glauben Sie nicht, dass der Impuls von außen kommen muss? Sie haben es gerade schön beschrieben, die Politiker, die sind, man hat teilweise das Gefühl, die haben es vielleicht wirklich noch nicht verstanden, die sind da in ihrer Blase. Wo ist denn jemand, Sie wären ja jemand, Sie und Poschert, jetzt mal als Beispiel, oder vielleicht sehen Sie auch jemand anders, der von außen kommt, der kein Politiker ist. Muss der Impuls vielleicht wirklich von außen kommen? Weil man hat das also Gefühl, egal welche Partei, es ist, egal welcher Politiker, es ist auch der Wille gar nicht da. Und also ich glaube, es geht nicht anders, außer...
Also ich muss euch immer eins dazu sagen, weil ich da werde ich auch immer zu Recht kritisiert von meinen Hörern oder wahrscheinlich von Ihren Hörern auch. Es ist immer leicht zu sagen, die Politiker. Letztlich sind es ja wir Bürger. So, weil die Politiker, das ist ganz rational. Die Politiker, das ist so wie Coca-Cola möchte Coca-Cola verkaufen, Pepsi möchte Pepsi verkaufen und dann erzählen sie einem irgendetwas, damit wir das kaufen. Und genauso möchte die SPD und die Union und die Linken und die Grünen und die FDP und so weiter, die wollen eigentlich auch nur ihr Produkt verkaufen, damit sie selber Geschäft machen können. Geschäft heißt bei der Politik, Mandate zu bekommen, Diäten zu kassieren, Firmen, wollen wir sagen, einen Dienstwagen oder einen Dienstwagenfahrer zu haben und für viel zu dem mit roten Teppich. Also das ist das, um was es geht. Alles andere, natürlich gibt es ja irgendwelche Leute, die was Gutes für das Land wollen, will ich gar nicht absprechen, aber natürlich geht es auch darum, in eine Position zu kommen, die attraktiv ist finanziell. Die meisten, die im Bundestag sitzen, die dürften, die würden außerhalb des Bundestages gar nicht so viel Geld verdienen. So, und das ist im Prinzip logisch. Klammer auf, kleiner Exkurs. Ich habe jetzt gerade in der Schweiz aufgehalten und habe dort die Schweizer Nachrichten gesehen. Das ist so spannend. Und da sieht man eine ganz andere Qualität der Diskussionen, auch ganz andere Qualität der Statements der Politiker. Da habe ich mich beschäftigt, festgestellt, ja, das liegt einfach daran, dass die Schweiz eigentlich keine Berufspolitiker hat. Die Politiker, die dort sitzen im Parlament, die gehen ihrem Beruf nach und sind nebenher Politiker. Das ist etwas ganz anderes. Das sind Leute, die eben echt ein Leben stecken und nicht Leute, die ihr Leben lang überhaupt nicht in die freie Wirtschaft gesehen haben oder was anderes gesehen haben. So. Und darum nochmal, wir sind schuld, dass wir als Bürger, dass wir uns sowas verkaufen lassen. Wir wählen Parteien, die uns in der Wahl erzählen, oh, wir wollen die Schuldenbremse einhalten, wir sind ganz solide und noch bevor der Bundestag zusammentritt, erstmal das Grundgesetz ändern. Wir wählen Parteien, die uns sonst was erzählen, wo wir eigentlich vorher wissen, das machen die eh nicht. Und das ist eben das Problem. Wir müssten eigentlich jetzt sagen, wo sind die ganzen CDU-Wähler, die jetzt die Union mit Briefen und E-Mails unter Druck setzen und sagen, ihr fahrt das Land vor die Wand, nächstes Mal wählen wir, keine Ahnung, jemand anders. Wo sind die Leute, die der SPD mal sagen, liebe Freunde, es ist ja schön, dass ihr jetzt eure Funktionäre bedient, aber das ist eigentlich der Weg Richtung Einstelligkeit. Was ist die eingefleischten SPD-Wähler, die es ja noch früher mal gab? Wo sind die hin? Das heißt, wir müssen den Parteien mehr Druck machen. Und das haben sie gesagt, neue Partei, also ich bin sicherlich kein Politiker, Herr Poschert auch nicht, vielleicht gibt es ja andere. Ich meine, Emmanuel Macron war ja in Frankreich dieses Thema. Dem ist ja was gelungen, neue Partei und so weiter und so erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite, also erfolgreich zu sein im Sinne von, er wurde gewählt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, richtig erfolgreich war er dann doch nicht. Man sieht eben, wie schwer es ist, ein Land zu reformieren. Und das ist eben die Herausforderung. Jetzt haben wir Politiker, die wollen das nicht mal probieren. Ja, Macron, um das ein bisschen was Nettes zu sagen, er hat es ja durchaus probiert. Ja, er hat ja Rentenreform probiert und andere Sachen. Hat ein bisschen steuerreformiert, aber er hat den Fehler gemacht, eben dann in Corona und auch bei dem Energiepreisschock zu viel quasi zu subventionieren und dann ist die Staatsverschuldung letztlich außer Kontrolle geraten. Was holen wir jetzt nach, indem wir viel an Rüstung stecken, viel Geld aufnehmen, um Löcher im Haushalt zu stopfen und gleichzeitig von Investitionen plaudern?
Wie teuer wird's? Sie haben ja vor Jahren schon geschrieben, rette sich wer kann und Deutsche lieben Umverteilung. Also wie groß wird die Steuerkeule, die jetzt rausgeholt wird? Herr Klingbeil hat ja auch schon gesagt, die nächsten Jahre werden uns viel Kraft kosten und er hat gesagt, alle müssen mitmachen. Er hat dann nochmal wiederholt, alle. Also was kommt da alles? Einkommensteuer, Vermögenssteuer, Erbschaften, Lastenausgleich ist ja auch was man schon fürchten. Also was kommt da auf uns zu?
Ich fürchte, die Union fällt um. Ich meine, Herr Spahn hat es schon angekündigt, nach dem Motto, ja, die Vermögensverteidigung ist so ungerecht und so weiter
und so fort. Ja.
Sie müssen natürlich eins dazu sagen, das ist natürlich nur vordergründig richtig. Also man muss ein paar Schritte zurückgehen. Wissen Sie, wenn ich das aber ganz so sagen darf, zur Vermögensverteilung, weil das natürlich immer wieder kommt. Also erstmal bei Einkommensverteilung. Also die Einkommensverteilung in Deutschland nach Umverteilung ist einer der gleichsten überhaupt. Ja, also Sozialstaat funktioniert ja sehr, sehr gut. Also wir haben im Prinzip nach Umverteilung eine sehr, sehr gleiche Einkommensverteilung, Klammer auf, deshalb auch viele Leistungsträger eigentlich die Schnauze voll haben, weil sie können viel arbeiten, aber es bleibt wenig bei ihnen hängen. Die Vermögensverteilung ist ungleicher, die sozusagen eingebläut wird, das stimmt, aber man muss natürlich dazu sagen, dass zum einen unsere Reichen nicht besonders reich sind. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Hälfte der Bevölkerung kein Vermögen hat. So. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass wir natürlich einen Großteil von Menschen haben, die bei uns leben, die zugewandert sind als Flüchtlinge, 7 Millionen, die sind natürlich gekommen, Vermögen und arbeitslos, also vor dem Hintergrund, dass dann wächst die Ungleichheit. Also der erste Effekt. Der zweite Effekt ist, wir hatten 45 Jahre Sozialismus in der DDR. Deshalb sind die Privatvermögen im Osten noch deutlich tiefer als im Westen. So. Dafür kann der Westen erstmal a priori nichts. So. Also die zwei Faktoren würde ich schon mal sagen, soll das mal ausreichen. Das dritte ist, wir haben traditionell eine sehr geringe Eigentumsquote. Warum? Weil Mieten immer irgendwie gedeckelt, begrenzt. Das war immer schon schwierig. Das heißt, der Staat hat eigentlich es immer sehr stark subventioniert, Mieter zu sein und hat gleichzeitig Eigentumserwerb immer schwerer gemacht. Denken Sie an Grunderwerbsteuer etc. etc. Das ist alles teurer geworden, bringt nichts. Der nächste Faktor ist, den wir haben, ist, wir haben, Gott sei Dank, ein sehr starker Mittelstand. Wir haben einen Mittelstand, die berühmten Hidden Champions, also viele Familienunternehmen, das ist eine Stärke des Standorts Deutschland, legt sich natürlich in Statistiken nieder, dass dann diese Familien auch entsprechend Vermögen haben. Andere Staaten, die das nicht mehr haben, wo alles börsennotiert ist, ist es gesplitteter. Die Frage ist, fahren die damit so viel besser? Bin ich so ganz sicher. So, having said this, kann man sagen, okay, wir haben trotzdem eine Ungleichverteilung, würde ich sagen, ja gut, aber dann ist doch die Antwort eigentlich eher, wie schaffen wir es, dass die kein Vermögen haben, besser Vermögen bilden können. Das hat was mit Steuernabgabenlast zu tun und damit zu tun, dass die wenigsten von denen ihre Videos gucken und deshalb bei der Geldanlage sich dumm anstellen. So, das sind die Themen, die wir haben. Jetzt kann man den anderen das Geld wegnehmen, kann die kleinen oder Mittelunternehmen kann man zur Aufgabe zwingen, also Verkauf oder irgendwas, ja, dann nützt es nichts. Die wirklich Reichen, bei denen man die Rede ist, sind entweder eh schon weg oder haben wir wirklich Strukturen geschaffen, wo sie geschützt sind vor dem, was dann auf die Kuh kommt. Also gibt es die Mittelschicht. Was denn wir bekommen, quasi eine Steuerhorror für die Mittelschicht. Erbversteuer wird sicherlich was gemacht werden. Da verstehe ich auch, weil Leute sagen, es ist unfair, die einen erben Millionen in Firmen und die anderen nicht und müssen, wir haben, was ich, ein Aktienportfolio, müssen dann andere Steuern zahlen. Das ist ungerecht, gar keine Frage. Nur das ist dann eher immer Symbolpolitik. Es wird die Löcher nicht stopfen. Es wird den Standort Deutschland noch unattraktiver machen. Und das sind so Themen wie Wechselsteuer. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Inder, die sind gut ausgebildet, Sie wollen irgendwie ihre Karriere machen. Dann gucken Sie sich an und sagen, wo gehe ich denn hin? Okay, eigentlich eher englischsprachige Länder, aber Englisch können Sie schon. Na gut, gehen Sie nach Deutschland. Das ist schon mein erster Nachteil an der Sprache. Dann stellen Sie fest, oh Mist, die Schulen taugen nicht, weil die qualifizierten Zuwanderer, die schauen vor allem auf gute Schulen, weil nämlich ihre Kinder auf gute Schulen bringen. Dann stellen Sie fest, oh, Schulsystem ist auch Mist. Dann stellen Sie fest, oh, ich bezahle hier ganz viel für andere Steuern und Sozialabgaben. Und by the way, das geht auch weiter hoch, weil ich dann für andere Alte bezahlen muss, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Aber nehmen wir mal an, ich mache das alles und dann baue ich mir ein bestimmtes Vermögen auf und dann sage ich mir im Alter, ich will wieder Richtung Indien gehen, dann kommen wir noch mit Wechselsteuer um die Ecke. Mal ganz ehrlich, ist das ein Konzept, um qualifizierte Leute anzulocken?
Ja, es ist irre. Also das Problem ist doch auch, dass die Leute erstens, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, keinen Bock mehr haben, wenn Arbeit immer teurer wird, also Steuern und Abgaben. Und wenn ich jetzt Unternehmer bin, also das sagen ja auch viele schon, warum soll ich in Deutschland noch einen Arbeitsplatz schaffen? Also wenn ich jetzt energieintensiv bin, sowieso schon mal schwierig. Wenn nicht, ist es teuer. Und ich habe ja mittlerweile so viel Konkurrenz in Europa auch. Polen, Ungarn, Portugal und natürlich auch noch auf dem Rest der Welt. Also das ist doch ein Witz, oder? Also es kann ja nur schlechter werden. Also da, oder? Also außer wir müssen da halt ran.
Ja, das ist das Problem. Schau mal, wir haben also ganz ehrlich, ich würde jetzt persönlich diese Grundsätze ziehen, wir haben kein Erkenntnisproblem. Die Probleme liegen am Tisch. So.
Genau.
Aber also wir haben eben die Unwilligkeit, die Probleme anzugehen. Und ich persönlich habe keine Hoffnung mehr auf diese Regierung. Meine Hoffnung war schon gering. Aber ich muss zugeben, klar, Herr Merz persönlich trat er immer, er kann ja brillant reden und er trat dann immer so auf, so wirtschaftsliberal auf und so weiter. Aber ganz ehrlich gesagt, es ist eine Enttäuschung auf der ganzen Linie. Wir können uns einige weitere 4 Jahre verlorene Jahre nicht leisten. Tun wir aber. Und die Rente beispielsweise festzuschreiben, ist eine hohe himmelschreiende Ungerechtigkeit gegenüber Ihnen. Herr Lochner, Sie sind deutlich jünger als ich. Also ich werde demnächst meine Rente kassieren, dann kriege ich die und ich gehe mal an, Sie sind selbstständig und zahlen nicht ein oder Sie wandern vorher aus. Aber im Prinzip die Einzahlen, die gekniffenen, es ist einfach schlecht. Und wie gesagt, in jeder Hinsicht, und es gibt ja die Kritik an den Boomern, nicht Marcel Fratscher, weil Boomer, Soli und so weiter. Wenn die Boomer wirklich kritisieren wollen, ich würde bei den 68ern nicht anfangen, ist, ja, das wurde das Land abgewirtschaftet. Wir haben in jeder Hinsicht, wir haben von jeder Seite die Kerze angezündet. Wir haben nicht genug in Infrastruktur investiert. Wir haben eine schlechte Digitalisierung. Wir haben ein furchtbar schlechtes Bildungssystem. Wir haben zu wenig Kinder bekommen. Wir haben die falsche Alterszuwanderung zugelassen, eben eher bildungsferne Schicht statt qualifizierte. Wir haben im Prinzip hohe Sozialleistungen uns genehmigt etc. Haben nicht vorgesorgt fürs Alter. Und jetzt kommt das Ganze alles zusammen. Und wir haben im Prinzip die junge Generation, die schlechter ausgebildet ist, denen wir Lasten geben der Migration, die Lasten geben der Alterung, Lasten geben des Wiederherstellens einer Bundeswehr, die nicht eine Lachnummer ist und irgendwie aus der Infrastruktur herstellt und so weiter. Das kann alles gar nicht funktionieren. Und vor dem Hintergrund, also ich würde sagen, die Kritik an den Buben ist dahingehend berechtigt. Das Problem, wie man das Problem lösen soll, ist mir nicht richtig klar. Ich glaube, in der Tat, Schulden ist schon der richtige Weg. Für eine Übergangsphase sollte man die Schulden machen. Aber das ist jetzt eben alles falsch gelaufen, was falsch gelaufen ist. Es werden irgendwie die Politiker, wird das Geld gegeben und die Politiker geben das Geld eben aus, wie es Politiker machen. Milton Friedman hat recht gehabt mit seinem berühmten Spruch. Bei eigenem Geld für sich selber ist man knauserig. Bei fremdem Geld für sich selber ist man ein bisschen großzügiger. Bei eigenem Geld für Dritte ist man auch ein bisschen großzügiger, da muss man vielleicht beim Date vielleicht ein bisschen großzügiger Restaurantladung machen. Und bei fremdem Geld für fremde Leute, da brechen alle Dämme. Und das sind Politiker und das sehen wir jetzt. Und es ist einfach furchtbar.
Also make economy great again. Wir sparen erstmal 100 Milliarden ein, haben wir vorher darüber gesprochen. Also Reformen, gleichzeitig machen wir vernünftige Schulden, investieren, versuchen die Arbeitskosten runterzukriegen, um attraktiver, wettbewerbsfähiger zu werden. Die Energiekosten, wie kriegen wir die konkret runter? Weil da müssen wir ja massiv runter. Haben Sie da eine Idee? Haben Sie da vielleicht auch mit einem Gast gesprochen?
Ja gut, ich meine, die Energiekosten, das Problem in der ganzen Sache, Energiekosten, mit jedem Tag, der vergeht, wird der einfache Weg verbaut. Ich meine, wir springen ja jetzt sogar Kühltürme von Atomkraftwerken. Also,
ist das so das Symbol für,
ja, gut, was alles falsch gemacht hat? Forscher hat es ein bisschen so formuliert. Ja, aber so, wir haben ein paar hundert Milliarden ausgegeben, um einen CO2-freien Strom, nämlich die Atomkraft, den anderen CO2-freien Strom, nämlich Wind- und Solarenergie zu ersetzen. So. Problem in der ganzen Sache ist, der erste Punkt, der in der Diskussion über schiefläuft, ist, es wird gleichgesetzt. Nach dem Motto, dieser Windpark hat die Kapazität von X Atomkraftwerken. Ja, das stimmt. Aber der muss natürlich dann auch laufen. Da muss der Wind auch wehen. Und bei Atomkraftwerke haben über 90% Verfügbarkeit und Windkrafträder haben vielleicht Verfügbarkeit von 30%. Solar, ich meine, wenn Sie ehrlich sind, Solar, die meiste Leistung kommt nur 8% der Zeit des Jahres. So, und ansonsten gibt es 50% des Jahres, wo nichts ist, nämlich nachts zum Beispiel. Und ansonsten ist auch nicht so viel. Das heißt, wir haben viel Geld ausgegeben, ohne einen wirklichen Klimaeffekt zu erzielen und haben uns ein sehr teures, weil mit Backup und Batterie und was alles diskutiert wird, erforderliches System gebaut. So. Es gibt laut Aussage der Internationalen Energieagentur keine Energie, die so günstig ist wie die aus Kernkraftwerken, deren Laufzeit verlängert wurde. Ja, warum? Einfach weil die Anlagen abgeschrieben sind. Und wenn die abgeschrieben sind, kostet das nichts. Darum hätte man mit den Atomkraftwerken, die wir hatten, sehr, sehr günstigen Strom erzeugen können. So, der Ausstieg aus der Atomkraft gegen Richtung Erneuerbare funktioniert nur dann, wenn man sich ein Backup heißt. Das Backup ist entweder Kohle, will man ja nicht, oder Gas. Da wir Gas haben und das sozusagen Gas genommen haben, setzt Gas immer den Strompreis, weil das einfach im Prinzip das ist, was am Ende liefert, setzt es den Marktpreis. Ergebnis, hohe Stromkosten. Was wir machen müssen, ist ganz banal. Wir müssten massiv das Energieangebot ausweiten. Es werden sofort Leute sagen, ja genau, noch mehr Winterräder und noch mehr Solar. Solar bringt uns nichts, weil dann, wenn die Sonne scheint, haben wir jetzt schon Überproduktion. Also zum Zeitpunkt der Überproduktion weitere Solarzellen dazu zu packen, verschärft das Problem der Überproduktion, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es nachts dunkel ist. Ja. Bei Wind ist es ähnlich. Das heißt, dann wird gesagt, ja, wir machen Batterien oder wir speichern Wasserstoff. Alles das ist sau teuer. Sobald sie Batterien und Backups und so weiter, das ist alles sau teuer. Du sagst, ja, aber die Preise fallen. Ja, die Preise mögen fallen, aber trotzdem brauchen wir so gigantische Investitionen, dass es sozusagen bei dem jetzigen Weg mit der Energiewende keine Aussicht gibt für günstige Energie. Das heißt im Klartext, irgendwelche Stromsteuersenkungen, irgendwelche Subventionen zu zahlen, ist völlig sinnlos, weil jeder, der rechnen kann, als Unternehmer weiß, in Deutschland wird es nie wieder günstige Energie geben. Energieintensive Industrie hat hier keine Zukunft. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, von dem ich sonst nicht mehr so viel, an sich viel halte, Stichwort Nature-Studie, die nicht gestimmt hat, immer mal vorgerechnet.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com.
Können wir überhaupt Stahl und anderes in Deutschland wirtschaftlich herstellen? Und haben wir gesagt, nein. Und haben deshalb gesagt, Subventionen führen nur zu Investitionsruinen. Also Habecks Deal mit ThyssenKrupp war einfach, hätte nie fliegen können. ArcelorMittal, finde ich übrigens ehrenswert, hat gesagt, wir nehmen das Geld nicht, weil es droht sich nicht. So, was hätten wir machen müssen? Wir hätten die Atomkraftwerke, die noch nicht abgerissen wurden oder gesprengt wurden, sollten wir wieder ertüchtigen. Da wird gesagt, ja, es kostet 20 Milliarden. Ja, was sind 20 Milliarden? 20 Milliarden ist ungefähr das, was wir pro Jahr für erneuerbare Energiesubventionen ausgeben. Das heißt, wir könnten auch 100 Milliarden ausgeben, weil, wenn wir 100 Milliarden ausgeben für die Atomkraftwerke, um die wieder in Stand zu setzen, wieder ans Netz zu bringen, die liefern dann aber 50, 60 Jahre lang CO2-freien Strom. Wir sollten von den Engländern lernen. Die Engländer und die Amerikaner bauen jetzt Small Modular Reactors an alten Kraftwerkstandorten. Mhm. Das sollten wir tun. Wir sollten massiv investieren in Forschung wie Kernfusion und Ähnliches. Das machen die Chinesen auch. Es wird wieder gesagt, ja, Kernfusion soll seit 50 Jahren nächste Woche kommen und kam immer nicht. Stimmt. Jetzt scheint aber so einige technische Probleme gelöst zu sein und es könnte durchaus in den nächsten 10 Jahren dazu kommen. Jetzt stellen Sie sich mal eine Welt vor, wo die Kernfusion funktioniert. Das ist eine
dann
Welt.
Haben wir unbegrenzt Strom.
Ja, oder? Aber nicht hier. Ja, genau. Dann gibt es unbegrenzt Strom zu sehr günstigen Kosten. Und wir haben die Windräder. Ich meine, wir sind völlig abgehängt. Das heißt, wenn Sie wirklich wollen, dass die Energiepreise runtergehen, müssen wir alles tun, die massive Ausweitung des Angebots haben. Wir müssen auch sofort mit den CO2-Abgaben auf Kohle und Ähnlichem abbauen. Wir müssen einfach Strompreise um jeden Preis runterbekommen. Seitdem die EU die Klimapolitik verfolgt, gepaart mit dem Energiewende Deutschlands, seitdem verliert Europa massiv an seiner Wettbewerbsfähigkeit. Und das sieht man ja daran, da gibt es eine schöne Studie, wo in welchem Ranking wären denn die Mitgliedstaaten der EU, wenn sie Bundesstaaten der USA wären. Also nicht griffbereit, aber wir können im Prinzip so sagen, wir waren vor 10, 15 Jahren im Mittelfeld und wir sind jetzt einfach runtergefallen. Wir sind ganz unten und nicht mehr auf der Liste, wir wären ärmer als die ärmsten US-Bundesstaaten beim GDP per Capita, beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und das ist brutal. Das ist brutal. Das merkt man jetzt nicht. Wissen Sie, wir sprechen jetzt miteinander und bei Ihnen das Licht funktioniert noch und schauen Sie, bis jetzt hält das Video ins Internet sogar, wir können uns glücklich schätzen. Und es ist eigentlich ganz schön, man guckt raus und eigentlich, wenn es nicht regnet, ist es ganz nett draußen. Wir merken gar nicht, wie wir relativ abgehängt werden. Und das andere ist, schauen Sie, wenn Sie auch Technologie, ich meine, wir haben vorhin, wenn Sie China anschauen, die sind einfach bei so vielen Technologien vorne. Es ist einfach, ich weiß es nicht. Wie gesagt, Energie, um die Antwort zu geben, wäre, wir schalten alles wieder an, wir schaffen sofort CO2-Abgaben und Ähnliches sofort ab, treiben wir die Energiepreise runter und wir versprechen, dass wir nächstes Jahr massiv ausweiten, das Angebot. Mit dem Ziel, Energie durch Überangebot ganz günstig zu machen. Und wenn Sie das machen und einen glaubhaften Plan haben, dann würde jetzt natürlich die Unternehmen sagen, okay, wir sehen die Besserung. Wir müssen nicht wegwandern. Wir sehen hier direkt. Passiert ja nicht. Und ich meine, der Atomausstieg, ich meine, die Grünen und die SPD haben es gemacht bei Schröder. Frau Merkel hat es rückgängig gemacht. Dann wollte sie die Baden-Württemberg-Wahl nicht verlieren. Ich muss mir das mal vorstellen. Hat deshalb wegen einem Tsunami, es war kein Atomunglück, es war ein Tsunami in Japan aufgrund der hohen Tsunami-Gefahr für deutsche Atomkraftwerke, hat sie dann gesagt, wir steigen aus. Und wir hatten mit die sichersten der Welt. Und jetzt haben wir halt das, was wir sind. Also im Prinzip können wir sagen, der Zug ist abgefahren, muss ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der Jürgen Trittin mit dem Betreiben des Atomausstieges hat im Prinzip damals die Axt gelegt an den deutschen Wohlstand. Und jetzt sehen wir das halt, wenn wir es nicht mehr weiter kaschieren können mit billigem russischen Gas. Und ich fürchte einfach, dass es wäre bereinigbar mit so einem Kraftakt. Aber der ist ja tabuisiert. Und wissen Sie, jetzt hat die AfD hat den Antrag eingebracht im Bundestag, da müssen nicht alle gegen die AfD stimmen. Ich halte der AfD auch nichts am Hut, würde man ganz gerne behauptet. Ich finde das auch nicht richtig, weil immer, so zu sagen, immer eher wirtschaftsliberal. Aber haben alle, wurde gegen gestimmt. Ich meine, ja, es ist einfach schade.
Es ist schwierig. Sie haben, glaube ich, es war vor 2 Jahren ungefähr, haben Sie damals gesagt, wir segeln mitten in den Sturm. Jetzt haben wir ein Problem. Klar, alle, die sich jetzt damit beschäftigen, die jetzt Unternehmer sind oder die sich mit Unternehmern austauschen, die sich mit der Materie beschäftigen, die merken natürlich an allen Ecken und Enden die Probleme. Trotzdem, man hört ständig den Spruch, uns geht's halt noch viel zu gut, damit halt mal wirklich was geändert angepackt wird. Jetzt hat neulich ein kluger Zuschauer einen Einwand gebracht. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir ändern jetzt was, wir machen Reformen, holen die berühmte ikonische Kettensäge raus, kürzen Beamten Sozialhilfe, dann hätten wir ein Problem, das ist ja auch konjunkturstützend. Wenn wir viele Beamte haben, die ordentlich verdienen, die konsumieren, wenn man das zurücknimmt, dann würden wir wahrscheinlich erstmal, berühmter Spruch, schlechter werden, bevor es besser wird, oder? Und dann würde man wahrscheinlich, wenn wir an einem Punkt wären, würde wahrscheinlich schnell wieder zurückgerudert werden, weil alle sagen würden, um Gottes Willen, jetzt haben wir hier alles ruiniert. Also wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Weil, also auf der einen Seite ist es nicht so schlimm, dass wir den Handlungsdruck haben und wenn wir dann was machen würden, wird es wahrscheinlich schlechter werden. Also wie macht man das den Leuten begreiflich? Oder habe ich einen Denkfehler?
Ja gut, ich habe damals im Gespräch mit Ihnen, aber hier war auf anderer Stelle, habe ich gesagt, warum ich für Schulden gewesen wäre für den Übergang. Ich denke, wir machen eine Reform, wir reduzieren Steuern und Sozialabgaben, wir bauen ein Steuersystem um, wir machen die ganzen Themen und quasi in diesem Umbau, auch die Reform weniger Beamte und so weiter, in diesem Umbau, um das zu erleichtern, hätte ich halt den Bürger mehr Geld in der Tasche gelassen. Ich hätte halt bewusst gesagt, ich laufe Defizite, wir haben die Bürger mehr Geld in der Tasche, während die Reformen stattfinden. Das wäre ganz wichtig gewesen. Und Arbeitslosigkeit in dem Maße droht ja nicht, gegeben Fachkräftemangel und wo wir sind. Das heißt, es wäre eigentlich einfacher, das zu machen. Und genau das wird eben nicht gemacht. Also ja, du müsstest den Umbau machen mit den ganzen Reformen und müssen Leuten mehr Geld in der Tasche lassen. Ich meine, also Beispiel Kündigungsschutz. Kündigungsschutz kostet gar nichts. Wir wissen, das viel bessere Kündigungsschutz ist das, was die Dänen haben. Die Dänen haben einen sehr leicht möglich zu kündigen. Die haben eine sehr starke Absicherung. Die Absicherung geht aber auch sehr schnell zurück, damit die Leute Anreiz haben, wirklich schnell sich einen Job zu suchen. Was ist der große Nebeneffekt? Der große Nebeneffekt ist, dass es sich eher lohnt, auch Risiken einzugehen, unternehmerische Risiken einzugehen. Ich habe beim Podcast einen zu Gast gehabt, der hat sehr schön erklärt, dass die Kosten des Scheiterns einfach in Deutschland zu hoch sind. Die Kosten des Scheiterns heißt, ich probiere was aus, es funktioniert nicht, dann muss ich Leute abbauen. Wenn ich Leute abbauen muss, dann kostet mir sehr viel Geld und ich kann quasi, das Geld fehlt mir dann, um was Neues zu machen. Da war das Beispiel gebracht von Meta. Meta hatte ja auf dieses Metaverse gesetzt und so weiter und hatte da zigtausend Forscher und Entwickler und so weiter dran sitzen. Und dann kam künstliche Intelligenz und hat Zuckerberg gesagt, okay, ich habe aufs falsche Feld gesetzt, muss künstliche Intelligenz. Dann haben die alle rausgeschmissen, die an Meta gearbeitet haben, also Metaverse gearbeitet haben und haben ganz massiv eingestellt, Leute, die Künstliche Intelligenz machen. Wenn SAP das machen wollte, dann müssten die ersten Sozialplan machen für die anderen und müssten dann schauen, ob nicht vielleicht noch welche von dort auch bei KI arbeiten können. Was ich dauert 2 Jahre, kostet viel Geld und so weiter. Das Geld fehlt einfach, um sofort gegenzusteuern. Hätten wir einen flexibleren Arbeitsmarkt, und ich meine, diese Leute, die, von denen wir jetzt reden, sind hochqualifizierte Techniker, die brauchen den keine Kündigungsschutz, in dem nicht, sind gut bezahlt. Das dem Motto, diesen Umbau zu erleichtern, würde schon mal die Dynamik heben in der Gesellschaft. Das wäre eine Reform, die den Staat eigentlich nichts kostet. Ja. Wird aber, ich wette mit Ihnen, wenn das diskutiert wird, dann haben wir wieder die Interviews mit der Linkspartei, das geht gegen die Schwachen. Und die Grünen sagen wieder, geht gar nicht, wir können es nur. Es ist einfach, ja, wir sind vom Thema abgekommen, aber so, ich glaube einfach, die Lösung sieht auf der Hand, und es ist sehr schade. Es ist einfach sehr schade, weil das, was jetzt kaputt geht, das können Sie nicht so einfach wiederherstellen. Einfach deshalb, weil, ich hatte mal den Herrn Sachert in meinem Podcast zu Gast, den Chef von Lanxess. Da habe ich ihn gefragt, würde er heute, wenn ein Marsmännchen käme und würde überlegen, wo auf der Welt mache ich Chemieindustrie, würde er den Deutschland machen? Da hat er gelacht, doch sicherlich nicht. Ja? Das heißt, das, was wir haben, kommt nicht wieder zurück. Er sollte es nicht verlieren. Und wir sind aber gerade dabei, mutwillig uns selbst kaputt zu machen. Und ich habe vorhin mit Poschert gesprochen, also der über den Mega-Podcast aufgenommen. Und wir haben ja die Rede von Donald Trump gesehen in den USA, bei der UN, da habe ich wieder, klar, da waren wieder ein paar Dinger dabei, wo man sagt, so, okay, come on, ja. Aber ich habe mich daran erinnert, 2018 hat er damals auch gesprochen und hat gesagt, Deutschland wäre, die Energiepolitik wäre fatal und man würde sich von russischem Gas abhängig machen, und hat das kritisiert. Heiko Maas lachte schallend, ja.
Hat gelacht, ja, genau.
Der stimmte aber. Und jetzt hat er gesagt, gehabt bei dem Motto, okay, eure Migrationspolitik ist nicht die richtige, hat er Punkt, weil wir brauchen halt, aus ökonomischer Sicht brauchen wir qualifizierte Zuwanderung und keine Zuwanderung im Sozialsystem. Und zum anderen hat er eben gesagt, unsere Energiepolitik ist crazy. Ihr schafft nichts für den Klimaschutz, aber ihr deindustrialisiert euch mutwillig. Ja, das ist so. Und ich sehe keinen Großwechsel. Ich meine, und das ist auch das natürlich die Diskussion. Ich meine, schauen Sie, wenn Sie das jetzt vorschlagen würden, also jetzt unser Podcast, dann wird das bestimmt ausgeschnitten. Jetzt nehmen wir mal an, Jan Böhmermann würde sagen, okay, da müssen wir beide in die Pfanne hauen. Dann würde er sagen, ja, hier, schaut euch die ewig gestrigen an und Klimawandel, und die wollen kein, so, das ist wirklich völliger Quatsch, ja. Natürlich müssen wir Klimapolitik betreiben. Natürlich müssen wir dann Beitrag dazu leisten, Klimawandel zu verlangsamen oder mit umzugehen. Nur das heißt doch immer, Dinge zu tun, die was bringen. Und dafür, für jeden Euro, den man einsetzt, möglichst viel erreichen. Und das machen wir halt nicht. Wir machen Dinge, die nichts bringen, und wir machen Dinge, die sehr teuer sind. Und es ist tabuisiert, ja, und Diskussion findet so nicht statt.
Und man muss halt auch den Gesamtkontext sehen. Ich habe immer noch das Gefühl, Politiker bei uns denken, wir wären alleine auf der Welt. Also wenn man, ob das jetzt Klima ist, ob das generell Konkurrenz ist, also man muss halt einfach global das sehen, sonst ist es ja völlig schwachsinnig. Also das ist ja auch was ja mir da immer viel zu kurz kommt. Herr Stelter, lassen Sie uns noch zum Ende zu ein paar Lösungen kommen, vielleicht für die Leute zu Hause. Was kann man denn, außer jetzt auswandern, tun in diesen Zeiten? Vielleicht ganz kurz noch Thema Frankreich. Droht eine neue Euro-Krise, beziehungsweise wird die EZB da bald massiv eingreifen müssen? Vielleicht auch sogar bei uns, weil wir haben es ja heute rausgearbeitet. Im Zweifel werden die Politiker was machen? Noch mehr Geld ausgeben, noch mehr Schulden. Wie würden Sie sich da aufstellen? Was können die Leute zu Hause persönlich machen, damit es ihnen möglichst finanziell gut geht? Wie schätzen Sie das ein?
Schöne Frage. Also Frankreich ist erst einmal eine Mahnung für uns, wo es auch hingehen kann. Erstens. Zweitens, die Franzosen setzen natürlich darauf, dass die Deutschen bezahlen. Ja. Macron wollte es immer schon. Wenn immer irgendwas war, der meinte, ja, wir wollen Eurobonds, was weiß ich. Er möchte natürlich angesichts der eigenen ausgeschöpften Verschuldungskapazität mehr europäische Gemeinschaftsschulden haben. Gegeben die Qualität der deutschen Bundesregierung und des bisherigen Track-Record der ersten 50 Tage, traue ich den Personen zu, in diese Falle zu tappen und quasi, dass die auch noch für die französische Schulden einstehen. Ich persönlich würde übrigens sagen, wenn man sowas macht, das kennen Sie, würde ich immer sagen, nicht für zukünftige Schulden, sondern wir sollten bestehende Schulden vergemeinschaften, also auch unsere. Und darüber hinaus soll natürlich eine Gegenleistung fordern, zum Beispiel, dass eben die französischen Atomwaffen unter europäisches Kommando kommen und uns auch stützen. Das wäre zumindest mal eine Gegenleistung, die ich fordern würde. Aber kommen wir wieder zurück. Ich glaube, die Franzosen setzen ganz offen darauf, dass eben entweder wir bezahlen oder eben die EZB einspringen. So. Wenn wir nicht bezahlen, dann wird die EZB irgendwann mal einspringen müssen. und wird im Prinzip die Staaten finanziert. Das Ethereum haben sie schon dazu und das werden sie halt da machen. Und dann werden sie sagen, ja, um die Transformation Geld, was weiß ich, das ist die Effektivität der Geldpolitik, bla 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 bla.
Was ja auch wieder Reformen verhindert, weil der Druck wäre ja eigentlich da.
Ja klar, eine Reform wird verhindert. Wir sind in so einer Welt, wir sind ohnehin schon in einer Welt mit viel zu hohen Schulden. Auch die USA, über die haben wir gar nicht gesprochen. Die USA haben natürlich auch zu hohe Schulden.
Ja, klar.
Das heißt, und Donald Trump versucht eben jetzt die Notenbank unter seine Führung zu bekommen. Klammer auf, es würden andere US-Präsidenten auch machen, aber natürlich stilistisch anders. Einfach deshalb, weil der einzige Lösung für den amerikanischen Staat ist, sehr schnell die Zinsen runterzubekommen und auf diese Art und Weise Zinslast im Haushalt zu senken. Und auf diese Art und Weise Staatsfinanzen zu stabilisieren. Die Franzosen sehen das genauso. Die Italiener werden auch darauf hinauslaufen. Auch die Deutschen, wir gehen jetzt gerade, machen gerade für Schulden, holen das nach, was die anderen gemacht haben. Insofern würde ich sagen, strukturell eine Entwertung des Dollars und des Euros steht natürlich im Raum. Sieht man am Goldpreis, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Ich meine, ich bin es immer wieder faszinierend, wenn Sie einfach anschauen, letzten Jahrzehnte den amerikanischen Aktienmarkt in Dollar, dann ist er stark gestiegen und in Gold sehen Sie, ist er nicht gestiegen. Das sagt eigentlich schon alles, das ist vielleicht alles eine Illusion ist, die wir haben. Soll man jetzt Gold kaufen? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Hellseher. Ich persönlich bin über der Auffassung gewesen, man sollte Gold im Portfolio haben. Ansonsten kann ich nur sagen, die Welt geht nicht unter. Ich meine, wissen Sie, es gibt also negativ, aber wenn man mal ganz ehrlich schaut, die Lebenserwartung geht weltweit hoch. Es gibt immer mehr Menschen mit Zugang zu frischem Wasser, zu sauberem Wasser, zu Bildung. Es gibt immer mehr auch Gleichberechtigung, auch Bildung für Frauen. Es gibt entgegen der Hysterie gibt es immer weniger Tote durch irgendwelche Naturkatastrophen. Es gibt immer weniger Waldbrände. Also die Welt wird in jeder Hinsicht besser. Es gibt immer noch viel zu tun, aber die Welt wird besser und wir werden, die Energiefrage wird gelöst werden, nicht von Deutschland, von irgendjemanden. Wir werden 100 Jahre viel wohlhabender sein, weltweit. Wir werden mit allen Dingen besser umgehen können. Deutschland wird zurückgefahren sein. So ist es halt normal. Und daran kann man aber partizipieren. Daran kann man partizipieren, indem man sein Geld eben global diversifiziert anlegt. Und das würde ich machen. Ein ganz banaler Hinweis, Kosten, auf Kosten achten, diversifizieren, ein bisschen Gold haben. Das schützt sie natürlich nicht vor der Idiotie der Politik. Wenn die Politik der Auffassung ist, wir brauchen Lastenausgleich oder irgendwelche Sonderabgaben, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen, die Politik das glaubt. Ich persönlich kann aber nur eins sagen, die Italiener machen es richtig, die könnten das nämlich machen für ihr eigenes Staatsschuldenproblem. Die machen es aber nicht, die setzen eben auch darauf, was wir bezahlen. Ich hätte gerne Politiker, die eben die Interessen der deutschen Bevölkerung im Vordergrund haben und nicht nur darüber diskutieren, wie sie die Unternehmen hierzulande schwächen, wie sie es unattraktiv machen, hier zu investieren, wie sie es unattraktiv machen, hier zu arbeiten. Das würde ich mir wünschen. Aber wie gesagt, wir sollten die Politiker nicht schelten. Wir kriegen das, was wir gewählt haben, solange wir nicht lauthals protestieren.
Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Learning. Wir müssen noch deutlich unangenehmer werden. Ich glaube, das ist ein wichtiges Learning. Ich habe mir das auch vorgenommen, einfach mal in München vielleicht auch, dass man mal, auf die Zeit nicht, dass man auch mal so Kleinigkeiten, die einen stören, dass man einfach den Politikern, Nena Brockhaus hat das, glaube ich, auch mal gesagt, einfach unangenehm sein, einfach mal nachfragen, was wird da eigentlich für einen Mist gemacht, beziehungsweise einfach mal nicht alle vor sich hinwurschteln lassen. Herr Stelter,
ich würde noch eins ergänzen machen. Wenn die Zuschauer jetzt fragen, okay, das ist also total frustrierend, was kann ich machen, werde ich immer gefragt, dann mache ich eine Bitte an die Zuschauer. Nehmen Sie sich vor, jede Woche mit einer Person über Wirtschaft zu sprechen und hier aufzuklären, über den wahren Zustand des Landes, über den Reformbedarf und was zu tun ist. Weil wir müssen weiter aufklären. Also wenn Sie das jetzt gut fahren, die Diskussion, wenn Sie einige Punkte gut fahren, wenn Sie jetzt die Videos von Lochner schauen, was natürlich machen sollen, oder meine Podcast hören oder die Podcast mit Herrn Poschert hören und so weiter, dann sollten Sie sich vornehmen, jede Woche eine Person. Meinetwegen Weihnachten, Neujahr können Sie es aussetzen, das sind 50 im Jahr. Und wenn Sie davon die 50 auch noch schaffen, dass die auch jede dann das weitertragen, dann haben wir eine Chance. Wir müssen gerade so grassroot-mäßig das uns alle mobilisieren, und dann sagen Politiker, bloß damit, macht euch an die Arbeit. Es gibt viel zu tun.
Super Idee. Leute, gern das Video teilen mit Leuten, die es sehen müssen. Jetzt würde ich gerne positiv enden. Griechenland könnte uns ja ein Vorbild sein. Vor 10 Jahren haben wir noch alle gesagt, Mensch, oder damals waren die Schlagzeilen hier die faulen Griechen und wir müssen zahlen und die kriegen nichts auf die Reihe und die arbeiten zu wenig und was weiß ich. Jetzt wächst Griechenland wieder stark, die Börse rennt seit Jahren. Also das ging jetzt auch relativ schnell. Da sind natürlich auch nicht alle Probleme gelöst. Wenn man sich das BIP mal anschaut, das ist sogar niedriger als vor der Krise. Das ist jetzt noch kein Weltwunder, aber man sieht, dass in wenigen Jahren man so ein Land ja doch wieder auf Touren bringen kann, oder? In Griechenland ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil es kleiner ist als Deutschland, klar. Andere Probleme trotzdem. Es ist doch theoretisch möglich, oder? Wenn man sich mal solche Beispiele anschaut.
Ja, es ist theoretisch möglich. Ich muss dazu sagen, Griechenland, wenn Sie eins vergessen, wir haben natürlich den massiven Schuldenlast gegeben. Die deutschen Politiker erzählen zwar, wir verdienen daran. Es ist ein totales Wunder, wir verdienen daran und die haben weniger Schuldenlast, wie sonst funktionieren soll. Dazu muss man Ökonom, also muss man Politiker sein, weil die Ökonomen natürlich sofort sagen, ja, aber die Euro, die ich in 40 Jahren von den Griechen zurückbekomme, so wenige wert ist die Euro, die ich heute ihnen ergeben habe. Kleiner Hinweis vom Ökonom. Also wie gesagt, die haben den Griechen schon viel geholfen. Aber in der Tat, sie haben natürlich schon Reformen gemacht. Und wenn sie durch Athen laufen und durch Berlin laufen und dann sie gefragt würden, welche von beiden Städten befinden sich denn Land, welches pleite ist, dann würden sie nicht auf Athen kommen. Das heißt, das ist natürlich ganz klar. Die haben aber schon auch andere Probleme. Die haben auch Handel, die haben ein Auslandsdefizit. Also es ist nicht so, dass jetzt alles super ist. Wir werden jetzt mal sehen, aber die sind klein. Die haben Reformen durchgeführt. Nur uns geht es noch gar nicht so schlecht. Sie können es ja positiv sehen. Wir haben ja noch eine Substanz. Wir haben 20 Jahre eine Substanz verzehrt. Ja, der Staat hat so viel Substanz verzehrt, hat völlig falsche Politik gemacht, die Privatwirtschaft hat reagiert, hat lieber im Ausland investiert. Aber noch ist ja was da. So, jetzt kann man natürlich sagen, wir machen das da endgültig kaputt, indem wir Steuern und Abgaben erhöhen. Aber wir könnten ja auch sagen, lasst uns retten, was da ist und damit den Wohlstand für die zukünftige Generation sichern.
Herr Stelter, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich will das jetzt gerne einfach so stehen lassen, denn das wäre schön, wenn wir genau das machen. Danke Ihnen für das tolle Gespräch, für den Klartext und auch für die Lösungsvorschläge. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Davon brauchen wir unbedingt mehr Leute. Gerne, wie gesagt, das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Gerne teilen, weiter verbreiten. Und ich fand den Vorschlag von Herrn Stelter wirklich genial. Ja, sprecht einfach mit vielen Leuten über diese Themen. Es ist wichtiger denn je und wir freuen uns sehr auf eure Kommentare. Danke Ihnen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.